Guten Morgen. Ich freue mich über eure Gastfreundschaft. Vielen Dank. Ich möchte zu Beginn einen Vers lesen aus Matthäus 26, den Vers 75. Der Haupttext, den wer mitlesen möchte, der findet sich in Johannes 21, die Verse 15 bis 22. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Nun, jeder von uns plant und lebt sein Leben. Wir haben einen Lebensweg, wie wir sagen. Doch nicht alles, was wir uns zurechtgelegt haben, was wir planen, geschieht auch. Oftmals kommen Stürme des Lebens und unsere Wege, unsere Pläne werden einfach durchkreuzt. Und manchmal möchte man einfach seinen eigenen Lebensweg mal verlassen und sich einfach mal neu erfinden. Manchmal kommen solche Zeiten. Das Pilgern ist ja auch so eine Art davon, Gott neu zu finden. Ich muss jetzt nicht mich auf den Pilgerweg, auf den Jakobsweg machen, 800 Kilometer bis nach Santiago de Compostela. Wolfgang war jetzt auch in Spanien, aber ich denke, das war ein südlicher Bereich, das ist in Nordspanien, 800 Kilometer. Ich sage mal, für mich, mein Pilgerweg ist eine Kanalrunde, 3,5 Kilometer, da kann ich beten und auch reden mit Gott. Aber wisst ihr, Jesus Christus lebt und auch heute und jetzt und hier können aus unseren Lebenspunkten, an die wir manchmal kommen, können Doppelpunkte werden. Und das kann eine Überschrift über unser Leben werden, das vielleicht auch manchmal kraftlos ist, auch manchmal trauert. Wunde Punkte können Wendepunkte werden. Und ich möchte uns eine Frage stellen heute Morgen. Wann bin ich in meinem Leben an einem Punkt gewesen, an dem ich nicht mehr weiter wusste? Nicht so wirklich wusste, wie geht's weiter und wie bin ich damit umgegangen? Vielleicht fällt dem einen jetzt sofort etwas ein, die anderen sagen, da muss ich erstmal nachdenken. Als ich mir Gedanken darüber machte, wann das in meinem Leben so war, da fielen mir einige Wendepunkte in meinem Leben ein, die sehr unterschiedlich waren. Wendepunkte sind unterschiedlich. Da gibt es zunächst Grenzpunkte. Ich bin begrenzt. Auch in meinem Leben, in allem, ich bin begrenzt. Falls du es noch nicht wusstest, jetzt weißt du es. Wir sind begrenzt. Alles hat seine Zeit, auch seinen Raum und damit auch seine Grenzen. Ich bin kein unbegrenzter Mensch. Und das ist auch gut so. Nun, ich bin in einem Alter, in dem ich also auch merke, nicht nur ich, auch meine Familie merkt das, dass ich begrenzt bin. Und auch mein Squash-Partner merkt das vielleicht, wenn ich mal spiele. Uwe, ja, wir haben mal gespielt. Also wir sind begrenzt in unseren körperlichen Aktivitäten auch. Auch in seelischen Kapazitäten, die sind begrenzt. Und Grenzenlosigkeit, das war ein Gefühl, das ich vielleicht in meiner Jugend hatte, in meiner Kindheit. Da dachte ich, grenzenlos. Und heute weiß ich habe Grenzen. Ich kann Dinge auch nicht grenzenlos verkraften, auch seelisch nicht. Das ist so. Ich kann mich an Zeiten erinnern, in meinem Leben auch, da wusste ich gar nicht, wo ich mein Auto, wir hatten in der Südstadt gewohnt, geparkt hatte. Da musste ich erstmal gucken, was war denn gestern Abend, weil so viel war. Gemeindetätigkeit, Job in Hannover, Hausbau, die Kinder kamen, die Krankheiten der Kinder, Hauskreise hier und dort gemacht. Und ich weiß, ich bin an einem Morgens aufgewacht und ich guckte auf die Uhr, es war 9 Uhr, ich muss ins Büro. Es war dunkel und machte mich fertig, bis ich plötzlich merkte, es ist 21 Uhr und nicht 9 Uhr. Es war ein typischer nieselsächsischer Novembermorgen, ja, Abend, und ich wusste es nicht mehr. Das war ein anstrengendes, aufregendes Leben. Über die Maßen hatte ich mir und auch meiner Familie zugemutet und eine Grenze war irgendwann erreicht. Und wir hatten das Haus dann verkauft und sind zurück nach Hannover gekommen. Jetzt stehe ich auch hier, das ist vor einige Zeit schon. Ich bin froh über diesen Wendepunkt in meinem Leben. Also nur wenn ich Grenzen erkenne, Grenzpunkte erkenne und auch respektiere, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sie auch respektieren, kann ich Frucht bringen. Sonst nicht. Ich tue mir und anderen keinen Gefallen. Als zweitens möchte ich nennen, da gibt es auch Krisenpunkte in unserem Leben. Die sind nicht geplant. Die Krisenpunkte plane ich ja nicht in meinem Leben. So nach dem Motto, jetzt werde ich erstmal 50 und jetzt kommt die und die Krise auf mich zu. Das Wort Krise wird ja auch oftmals inflationär gebraucht. Da kriege ich schon die Krise, wenn ich jetzt nach Hause komme und der das Essen ist versalzen, ja, das ist keine Krise, die ich meine. Ich meine Ereignisse, die zumeist völlig unerwartet in mein Leben hineinbrechen, wie ein Wirbelsturm. Die reißen mir den Boden unter den Füßen weg und die Landschaft meines Lebens wird plötzlich ganz anders, ganz schwammig vielleicht. Ich spreche mal dann davon so von Tsunami-Erfahrungen, ja, so ein Wirbelsturm, der fegt alles weg, sowas gibt es. Eine Krankheit zum Beispiel, die bricht in mein Leben hinein. Das gibt es. Da wusste ich nicht, wie geht's weiter. Das weiß man nicht in dem Augenblick. Das kann ein Todesfall sein. Wir hatten jetzt schon ein Jahr, denke ich, vor einem Jahr, ja, in Rehburg. Unsere ganz liebe Hauskreisschwester, da hatten wir Hauskreise gegründet und die ist heimgegangen. Ihr habt das heute Morgen wohl ja auch angesagt hier. Das plant man ja nicht. Und für den Mann, für den Ehemann insbesondere, wir waren zur Beerdigung da, ja, da stoppt alles in seinem Leben. Da ist erstmal Halt. Ein Unfall. In jungen Jahren vielleicht manchmal. Eine Scheidung. Ja, die Kinder sagen einfach Tschüss. Das sucht man sich ja nicht aus. Natürlich denkt man immer, mich trifft es nicht und ach, das wird schon mal vorbeigehen und wohl einigermaßen bleibt meine Ehe, das wird schon klappen halt eben, wohl werde ich meine Arbeitsstelle behalten, es wird alles irgendwie weitergehen, aber wenn so kleine Lebensstürme kommen, alles okay, gut, aber was ist, wenn dann wirklich Tsunamis, Wirbelstürme kommen, was dann? Und da haben wir keinen Einfluss auf diese Art von Ereignissen, die in einem Leben stattfinden. Das können wir nicht selbst steuern. Aber ich möchte noch eine dritte Kategorie nennen, eine dritte Kategorie von Wendepunkten. Das sind die wunden Punkte. Es gibt wunde Punkte in unserem Leben, eben dann, wenn der Hahn kräht in unserem Leben. So habe ich es genannt, die Predigt. Wenn der Hahn kräht in unserem Leben, so wie bei Petrus hier. Das sind oftmals Punkte, die durch eigenes Versagen und Verschulden entstehen und wo wir in eine Krisenzeit hineinkommen. Natürlich gibt es auch wunde Punkte in unserem Leben, die uns wirklich wehtun, durch andere verschuldet. Oh ja, das gibt es auch, wenn wir verletzt werden von anderen, ganz tief in uns, und zwar bitterlich. Und manchmal liegen die Punkte so tief in uns, dass wir so diese Auswirkungen im Leben, wir spüren das, wie eine Blockade oftmals in unserem Leben. Und dann schämen wir uns wegen dieser Punkte, das ist ja klar, und legen ja Schminke drüber. Über diese Schattenseiten. Und jeder Mensch, ob man geschminkt ist oder nicht, jeder Mensch hat wahrscheinlich solche wunden Punkte in sich drin. Und natürlich geht man damit nicht hausieren. Das will ich auch respektieren. Das muss man auch nicht. Ich muss nicht in eine Talkshow gehen, ja, und unter Tränen meine Seele zur Schau stellen. Das meine ich damit nicht. Aber diese wunden Punkte in unserem Leben haben doch eine Prägekraft in uns. Die machen was mit mir. Und die Bibel, das ist das Schöne daran. Ich finde das auch in Gottes Wort. Die Bibel, die zeigt uns Punkte im Leben der Menschen oftmals erschreckend deutlich, wenn wir genau hinlesen, hingucken. Denken wir an Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt. Es beginnt gleich. Mose, der wird zum Mörder angesichts der ungerechten Verhältnisse. Paulus, der zuschaut, wie der Leiter der ersten Christengemeinde, Stephanus, ja, wie der gesteinigt wird. Da steht er dabei und guckt zu. Und ich möchte uns heute von Petrus erzählen, der so stark daherkam, auf den man wirklich zählen konnte. Ich mag ja Petrus ganz persönlich so, ja, wenn ich von ihm lese. Und ich möchte, vielleicht können wir die Geschichte so hören, diese Begebenheit, so hören aus Matthäus 26, 69 bis 75. Ihr könnt sie gerne mitlesen. Vielleicht können wir sie so hören, wie Petrus sie vielleicht erlebt hat. Ich will versuchen, das so rüberzubringen, wie Petrus es vielleicht sagen würde. Sie hatten ihn, Jesus, gefangen genommen, geschlagen. Er blutete. Ich sah, wie sie ihn mit brutaler Gewalt behandelten. Mein Blick konnte sich nicht lösen von ihm. Doch dann, ganz plötzlich, sprach mich diese Frau an. Du warst doch auch mit Jesus zusammen, oder? Ich schüttelte heftig den Kopf. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, sagte ich und starrte immer weiter auf den Geschlagenen. Doch schon nach kurzer Zeit schrie eine andere Frau und zeigte mit dem Finger auf mich. Der da, der war auch mit dabei. Der gehört auch zu Jesus. Ich hob die Hand zum Eid und sagte, ich kenne diesen Menschen nicht. Aber die Leute ließen nicht locker. Doch, du sprichst, so wie er, du gehörst zu ihm, du bist einer von Jesus. Da fing ich lauthals an zu rufen, ja, ich fing an, mich zu verwünschen und sagte immer wieder, ich kenne diesen Menschen nicht, ich kenne ihn nicht. Dann waren sie schließlich ruhig. Doch dann krähte der Hahn. Ich musste an Jesus denken, wie er mir gesagt hatte, Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und nun? Ich konnte mich nicht mehr halten und lief weg. Ich weinte und weinte. Was hatte ich bloß getan? Immer hatte ich den Mund so voll genommen, aber jetzt ist es wohl vorbei. Meine Tränen verrieten mir, wer ich wirklich bin. Wunde Punkte. Warum nimmt Gott in seiner Allmacht nicht diese wunden Punkte aus unserem Leben hinaus? Warum heilt er nicht alle jetzt und hier sofort? Warum mutet Gott einem Abraham, einem Mose, einem Petrus oder Paulus? Warum mutet er ihnen allen zu, in Schwäche zu leben? Nun, ich denke, Gott tut es nicht sofort, weil Zerbrochenheit und Verwundbarkeit in vielen Fällen unser Leben nicht limitieren, also nicht begrenzen, sondern zu einem Mehr an persönlicher Reife und Wachstum führen. Persönlicher Reife und Wachstum. Dafür beten wir doch, oder? Wir beten doch um Wachstum. Ich habe es zum einen oder anderen beim Reinkommen gesagt, die ich schon lange, lange kenne. Ja, 30 Jahre. Ihr seid nicht älter geworden, ihr seid reifer geworden. Gott sei gelobt, wenn es tatsächlich so ist. Können wunde Punkte zu Wendepunkten im Leben werden? Könnten Krisenzeiten zu Zeiten des inneren Wachstums werden? Und können Zeiten des Zerbruchs und der Tränen die eigentlichen Zeiten des Aufbruchs sein? Nun, einige meinen sogar, dass man nur durch Krisenzeiten und nur in Lebens- und Krisenzeiten, Leidenszeiten eigentlich wachsen kann. Ich würde so weit nicht gehen. Ich denke, man kann auch aus Einsicht, aus guten Erfahrungen und auch durch Ausprobieren kann man durchaus wachsen im Leben. Das geht genau so. Also der Kluge lernt aus allem und von jedem. Der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. Aber es scheint doch so zu sein, dass gerade Leiden und wunde Punkte sich wie eine Tür zu Gott erweisen können in unserem Leben. Unser Weg zu Gott geschieht immer auch über Konfrontation mit den eigenen Schwächen und Wunden. Und ich denke, das kann jeder in seinem Leben nachvollziehen, der sein Leben Jesus gegeben hat. Oftmals aus dem eigenen, ja, aus den eigenen Schwächen heraus, die man erkannt hat. Dort, wo wir verwundet sind, wo wir gebrochen sind, sind wir auch gleichzeitig aufgebrochen für Gott. Wo wir gebrochen sind, sind wir auch aufgebrochen für Gott. Wenn Ideale zerbrechen, dann bleibt mir oftmals gar nichts übrig, als mich an Gott zu wenden. Das hat Uwe auch in seinem Psalm jetzt hier ganz gut weitergegeben, ja. Wenn Ideale zerbrechen, vielleicht bist du auch in so einer Situation, wenn die, ja, gemachten Ideale, menschliche Weisheit und, Freunde und so weiter, worauf du gesetzt hast, wenn diese Ideale zerbrechen in deinem Leben. Und wie reagierst du dann? Das ist die Frage, die ich uns auch stelle. Wie reagiere ich eigentlich? Es gibt nun unterschiedliche Reaktionen darauf, wie man auf so einen Zerbruch reagieren kann, auf solche Krisenzeit, auf solche wunden Punkte im Leben. Ich nenne mal zuerst den Schnellregler. Ich neige also auch manchmal dazu, ja. Wenn also ein Punkt, eine Krise kommt, ein Problem kommt, ja, am liebsten am Leben ziehen, ja, und es schnell weitergehen, Problem erkannt, Problem gebannt. Da versuche ich so schnell nicht in diesen Krisen zu baden, einfach das Wasser abstellen, ja, dann ist Schluss. Und manchmal ist es auch sogar das Richtige, aber manchmal, und das behagt mir gar nicht, dann dauert es. Und dann muss ich mich diesen Wendezeiten, ich muss mich denen stellen. Da führt kein Weg dran vorbei. Oder, sehr weit verbreitet, die Verdrängung, der nächste Punkt, ja. Verdrängung, das ist so die Vogel-Strauß-Politik, ganz weit verbreitet, kann man gut praktizieren. Ich verdränge einfach. Viele Menschen sind Meister des Verdrängens ihrer Punkte, die sie eigentlich angehen müssten. Und dann kann man auch mit Wut mal reagieren. Da bin ich wütend und jähzornig. Wenn vielleicht eine Lappalie in meinem Leben geschieht, aber es ist wie Salz in der Wunde, dann gehe ich hoch. Oder schweigen. Das kann ich auch manchmal, wenn ich dann beleidigt bin, dann schweige ich. Meine Frau kennt das manchmal, ja. Dann schweige ich. Dann ziehe ich mich zurück in mein Arbeitszimmer am besten. Ja, und dann gebe ich mich dem Schweigen hin. Da möchte ich irgendwie fliehen, aber ich weiß eigentlich gar nicht recht, wohin. Und diese Wut, ja, so, wenn wir schon bei Tieren Vogel-Strauß-Politik sind, ist so das Nashorn, ja, dann so gleich mit Volldampf voraus oder den Igel, ja, mich einigeln. Das sind so diese beiden Methoden. Aber wisst ihr, Verdrängungen sind hinausgeschobene Lösungsversuche, oftmals. Und manchen Menschen gelingt es sogar, das mit ins Grab zu nehmen. Ein Leben voller Verdrängungen ist ein krankmachendes Leben. Das sollten wir nicht zu lange von uns alles fernhalten. Ich muss die Dinge angehen, das ist nämlich der dritte Punkt. Also sich stellen, ich muss mich der Sache stellen, lernen und weitergehen. Ja? Es gibt auch viele, die das auch tun, nach Überlegungen durchaus, den Verstand hat Gott ja auch gegeben, nach langem Zögern vielleicht auch und Fragen. Ich stelle mich den Schattenseiten, den wunden Punkten meines Lebens. Die gehe ich an. Ich verabschiede mich aus der Opferrolle, nicht die anderen sind schuld. Wie kann ich das jetzt beheben? Und Gott sei die Ehre, wenn aus wunden Punkten wirklich Wendepunkte werden in meinem Leben. Wir gehen also sehr unterschiedlich mit solchen Punkten um. Das heißt mit Krisenpunkten, wunden Punkten. Wir gehen ganz unterschiedlich, je nach Charaktere. Aber die Frage, die mich heute bewegt, ist die, wie geht eigentlich Gott mit meinen wunden Punkten um? Wie geht Gott mit meinen geweinten und ungeweinten Tränen um? Wie geht Gott mit meinen Heimlichkeiten, mit meinem Versagen um? Wie geht Jesus mit einem Petrus um, der so jämmerlich versagt hat? Ein Jünger Jesu, einer, der ihm ganz nah war. Wie geht Gott damit um? Und jetzt lese ich aus Johannes 21, den Haupttext der Predigt, 15 bis 22, die Verse. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich und gingst selbst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ist schon einzigartig, wie Jesus hier mit Petrus umgeht, nicht wahr? Da ist kein Wort des Vorwurfs, keine Aufforderung, intensiv an sich zu arbeiten, therapeutische Maßnahmen einzuleiten. Da sind keine langen theologischen Vorträge, Auslegungen, dass ein solches Verhalten, wie es Petrus an den Tag gelegt hat, sich für Jesus Nachfolger nun überhaupt nicht ziemt, ja, und gar nicht tragbar ist. Da sind auch keine langen Erwägungen darüber, warum der Petrus so lauthals und so kleinlaut zugleich ist. Nichts davon. Das sind nur drei Fragen, die Jesus hier stellt. Sehr kurze und markante Sätze, die in die wunden Punkte von Petrus hineingesprochen werden. Und so oft ist es oft mit Gott. Er stellt uns Fragen. Wenn Gott fragt, dann verändert das mein Leben. Gott fragt: Adam, wo bist du? Wo bist du? Er fragt einen Kain, der der Finsternis seiner Seele ins Auge blicken muss: Kain, warum senkst du deinen Blick? Er fragt den niedergeschlagenen Propheten Elia, der auf der Flucht war: Was machst du hier? Und auch einen Saulus aus Tarsus fragt er: Warum verfolgst du mich? Und er fragt einen Petrus, der aus Enttäuschung über sich selbst in Tränen ausbricht: Hast du mich lieb? Was fragt Gott dich? Welche Frage richtet er an dich? Und ich möchte diese drei kurzen Fragen aufnehmen, weil sie hilfreich sein können, wenn wir vielleicht auch manchmal gar nicht wissen, wo uns der Kopf steht und wie unser Herz schlägt. Drei Sätze, die uns zeigen, wie Jesus mit unseren Krisen und wunden Punkten umgeht, wie er mit uns umgeht. Erstens, hast du mich lieb? Ich lerne es, mir über meine Motive klar zu werden. Nun, es gibt viele Motive und Antriebsfedern, warum ich etwas tue in meinem Leben. Und manchmal wollen wir besser dastehen als andere oder zumindest gut dastehen. Unser Leben ist manchmal eine Konkurrenzveranstaltung, insbesondere auch manchmal auch beruflich. Das ist vorgegeben und das ist sehr anstrengend. Aber wisst ihr, die Kraft der Liebe, im 1. Korinther 13 wird sie beschrieben, die ist anders, diese Kraft der Liebe, diese Agape. Die fragt nämlich nicht nach dem Objekt der Liebe, also wen, wer ist hier zu lieben. Die ist unabhängig von der Liebenswürdigkeit des Lebens. Das Leben ist ja nicht immer liebenswürdig. Aber Gott hat es gegeben und ich soll es lieben, ich will es lieben. Ganz bewusst entscheide ich mich dafür, mein Leben, so wie es Gott gemacht hat, zu lieben. Es ist diese Liebe, die alles umfasst. Und wisst ihr, wenn ich es am wenigsten verdient habe, diese Liebe, am wenigsten, dann brauche ich diese Liebe am meisten. Und was geschieht in meinem Leben aus dieser Liebe heraus? Das ist die alles entscheidende Frage. Was geschieht aus dieser Liebe heraus? Und dreimal stellt Jesus diese Frage dem Petrus hier. Liebst du mich? Und es ist klar, dass es an das dreimalige Verleugnen von Petrus erinnert. Und mit dieser Fragestellung, mit dieser Frage, kräht der Hahn erneut im Leben von Petrus. Liebst du mich? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Und damit zeigt Jesus, dass er Simon Petrus sehr gut kennt. Der kann ihm nichts vormachen. Und er geht sogar auf Petrus Begrenzungen ein. Denn Petrus ist ja nicht mehr der, der den Mund so voll nehmen will bei seiner zweiten Begegnung mit Jesus, bei der Wiederauferstehung, als er ihm begegnet in Johannes 21. Und der Petrus, der antwortet eher bescheiden und ganz kleinlaut. Und das wird im griechischen Originaltext wird das ganz, ganz deutlich. Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Also agapas me, fragt er, liebst du mich? Und diese umfassende Liebe, diese Agape klingt ja hier an. Aber Petrus, ganz interessant, er antwortet philosē. Das so viel wie heißt wie, ich hab dich gern nur, ich mag dich. Und noch beim zweiten Mal stellt er diese Frage, liebst du mich, also Agape? Und die Antwort ist wieder gleich. Und beim dritten Mal, da geht Jesus auf Petrus ein. Und da fragt er nicht mehr agapas me, sondern er fragt philēs me. Magst du mich? Hast du mich gern? Hast du mich denn überhaupt lieb? Und damit sagt er dem zerbrochenen Petrus, auch wenn du innerlich arm an Liebe geworden bist, diese wenige Liebe, die du hast, die reicht aus, die ist ausreichend. Sie ist das Eigentliche, auf das du dich in deinem weiteren Leben gründen und auch stützen darfst. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du vielleicht auch nicht mehr weißt, wie ist meine Liebe, ob ich überhaupt lieben kann, liebe ich Gott, wie sehr liebe ich denn Gott, dann sei zumindest ehrlich, sei einfach ehrlich, so wie Petrus auch. Und Jesus steht vor dir und sagt dir, ich weiß um dein zerbrochenes Herz, aber in diesem Herzen da, bei dir drin, da fließt noch etwas Liebe. Und auf diese Liebe, auf dieses bisschen, gründe dich, stell dich darauf. Und so fragt er auch diejenigen von uns, die an einem solchen Punkt vielleicht sind, die vielleicht ausgebrannt und verzerrt sind. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das ist eine Frage, die dir eine neue Zukunft eröffnen kann, die ein Weiterkommen ermöglicht. Es ist eine Frage mit der Möglichkeit, aus wunden Punkten Wendepunkte in deinem Leben zu machen. Und dann kannst auch du ganz ehrlich antworten. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, wie es um mich steht. Ich habe dich lieb. Ich mag dich und ich will mit dir leben. Aber wisst ihr, da ist noch ein zweiter Satz, der überrascht und an Kraft kaum zu übertreffen ist. Weide meine Schafe. Nun, ich lerne es, dass Gott mich in aller meiner Schwachheit gebrauchen kann. Vielleicht fühlst du dich auch so. Er gibt dem zerbrochenen Petrus eine Berufung. Eine Berufung, eine neue Chance gibt er dem Petrus hier. Und damit sagt er, du bist wichtig und wertvoll für mich. Ich möchte dich gebrauchen, auch wenn der Hahn gekräht hat und immer wieder vielleicht in deinem Leben krähen wird. Ich kann dich gebrauchen. Gott hat mit jedem Menschen eine Geschichte, eine Absicht. Und solange ich noch atme, solange ich noch hier bin, hat Gott etwas mit mir vor. Und auch wenn ich zerbrochen bin, auch wenn ich mich nicht mehr auf mich selbst manchmal verlassen kann, da sagt Jesus zu mir, weide meine Schafe. Nicht jeder hat einen geistlichen Hirtenauftrag, so wie Petrus. Nicht jeder hat das. Aber mit jedem hat Gott etwas vor. Vielleicht sagst du, ja, ich muss erstmal stark werden, ich muss an mir arbeiten, ich muss erstmal ein bisschen wachsen halt eben und vielleicht die Ziele, die ich mir gesetzt habe, muss ich das und das noch erreichen? Nein. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, in den Unfertigen, in den Zerbrochenen ist er da, in den Zweifelnden, da ist er mächtig. Er kann dich gebrauchen, so wie du bist. Also die B-Mannschaft, wenn du in der B-Mannschaft spielst, ja, vielleicht Fußball oder was auch immer, Gott liebt B-Mannschaften. Er hat dich berufen. Und gerade diese Zerbrochenen, diese Gescheiterten, die will Jesus besonders gebrauchen in seinem Reich. In den Wunden deines Lebens, da liegt eine Berufung, in den Wunden. Da ist vielleicht jemand, der selber durch finstere Täler seiner Seele gegangen ist, eine Zeit lang. Aber nun kann er jene verstehen, die sich mit Depressionen rumschlagen müssen. Da ist jemand, der selber in Alkoholsucht fast ertrunken ist. Aber nun kann er die Trinkenden und Ertrinkenden verstehen und herausziehen. Da ist vielleicht jemand, dessen Ehe gescheitert ist, aber nun kann er die begleiten, die Ähnliches durchmachen. In seinen Schwächen. Eine Stärke. Und ich erlebe es, ich habe es auch erlebt und erlebe es immer wieder. Wir sind in der JVA im Gefängnis unterwegs mit einem Team, wo wir auch Gottesdienste machen. Und als Zeugnis, da kam jemand mit, der sagte, ich war selber im Knast. Und bin selber einer von denen gewesen. Ich möchte ein Zeugnis geben, wie Jesus mein Leben verändert hat. Einen riesen Drogenring aufgebaut und. Und wisst ihr, das war ein Zeugnis. Dieser Mann, der selbst einer von ihnen war, der hat Zeugnis gegeben. Das war echt. Sein Wunderpunkt, das wird er niemals vergessen, diese Jahre im Gefängnis. Wird er niemals vergessen. Ein Wunderpunkt zum Wendepunkt für diejenigen, die es gehört haben, die gesagt haben, das ist unglaublich. Der kommt jetzt hier rein und erzählt aus seinem Leben und ein völlig neues Leben. Ein Wendepunkt in seinem Leben ist das gewesen. Gott kann ihn gebrauchen, hat ihn mächtig gebraucht. Und Menschen bekehren sich, lassen sich taufen. Unglaublich, wie Jesus es sagt, Gefangene werden frei. Und wenn ich das erlebe, wisst ihr, dann sage ich mir, dafür lohnt es sich. Dafür lohnt es, dafür schlägt mein Herz, wenn aus Gefangenen wenn sie in Freiheit entlassen werden, wenn aus Zerbrochenen, wenn die Tränen, aus Trauer, wenn es Freudentränen werden, da freut, da lacht mein Herz. Tatsächlich ist das so. Das macht für mich, das ist ein Auftrag, den Gott gegeben hat, das macht für mich Sinn. Das ist nicht wie Schafen nur Löckchen drehen. Da geht es um mehr. Da geht es um die Ewigkeit, um Leben und Tod und nicht uns hochschaukeln. Das ist ein Einblick in mein Herz. Wie es schlägt. Schau in dein Herz, was Gott da hineingelegt hat. Deine Wunden können zu Berufungen werden. Wisst ihr, die Schwächen der Heiligen trösten uns mehr als ihre Stärken. Die Schwächen der Heiligen trösten uns mehr als ihre Stärken. Das hat Martin Luther gesagt. Ich habe gesehen, ihr habt mir auch ein Glas Wasser hier vorbereitet. Das ist gut so. Dankeschön. Der dritte Punkt, den ich nennen möchte, die dritte Frage, was geht es dich an? Ich lerne es, mich nicht mit den anderen zu vergleichen. Es ist eine so ehrliche Geschichte, die hier weitergegeben wird, eine Begebenheit, die wirklich echt ist. Nach so einer nahen Begegnung und Berufung durch Jesus, mit Jesus, ja, sieht Petrus den Jünger Johannes. Was wohl mit diesem wird? Jesus hatte ihn doch so lieb. Und Jesus antwortet, was geht es dich an? Folge du mir nach. Das ist eine sehr zentrale Frage und Aussage für Menschen, so wie Petrus, die immer wieder an solche Punkte kommen. Sie kommen nämlich oft an diese Punkte, weil sie ihren ganzen Wert aus der Anerkennung der anderen Menschen ziehen. So ein bisschen Helfersyndrom. Ja, sie beziehen ihren Wert, wie wertvoll ich bin. Ich brauche Anerkennung von anderen Menschen. Und sie wollen ständig, ja, alles richtig machen, das ist auch ein guter Wunsch. Alles perfekt soll es sein und alle sollen zufrieden sein. Ich will es auch allen recht machen. Aber Jesus zeigt hier ganz, ganz deutlich, du bist nicht vergleichbar. Hör endlich auf, dich mit anderen zu vergleichen, mit dem zu messen, was andere leisten vielleicht und auch tun. Du bist du. Du kannst nur dein Leben leben. Niemand hat dein Leben, deine Erfahrungen, deine Leiden und auch deine Leidenschaften. Niemand sonst. Deine Chancen und auch Herausforderungen hat niemand. Nur du. Und deshalb bist du unvergleichbar. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Ich kenne es noch aus meiner Teestubenzeit hier auch in der Gemeinde. Ja, vergiss es nie, dass du lebst. War keine eigene Idee. Ja, also du bist du. Das ist der Clou. Also das ist das. Ja, das ist der Clou. Ich singe immer noch sehr gerne. Ja, wenn mal die Gelegenheit dazu da ist, mit der alten Gitarre noch. Wir haben hier im Teestubenkreis so angefangen. Das waren meine Lieder, die mich geprägt haben in meinem Leben, in meinem Glaubensleben. Da gab es diese Räume noch jetzt nicht für die Helsdorfer Straße. Ja, wir waren in der Musikhochschule. Dann in der Helsdorfer Straße. Aber ihr merkt schon, jetzt führe ich zu weit aus. Ich höre jetzt auf, ja. Es ist meine Herzensgemeinde, ihr merkt es, ihr wisst es, ja. Im Kopf wissen wir das, dass ich unvergleichbar bin, aber oftmals verdrehen wir dann doch unsere Köpfe, ja, und schauen wir, ja, wie macht der es denn, ne, und wie macht der es denn? Aber nicht vergleichen. Jesus hat seine Geschichte mit dir und bleibe mit ihm im Blickkontakt. Er hat diesen Weg für dich, also deinen Weg, du bist einzigartig. Hast du mich lieb? Weide meine Schafe. Und was geht es dich an? Diese drei Sätze, die können uns heute schon zu Leitsätzen werden, wenn wir vielleicht in unserem Leben an Grenzpunkten sind, wo gesagt wird, hier ist die Grenze. In Krisenpunkten stecken vielleicht. Durch Tod, durch Unfall, durch Krankheiten. Oder auch wunde Punkte unseres Lebens, wo du sagst, das tut immer noch bei mir, macht es was in meinem Herzen. Diese Sätze von Jesus Christus in dein Leben hineingesprochen, die eröffnen uns eine Zukunft. Und ich bitte darum, denke darüber nach und gib eine Antwort. Vertraue Gott, antworte ihm. Und wisst ihr, Vertrauen, das ist ja so eine Sache mit dem Vertrauen. Vertraue ich, wem vertraue ich denn? Manche vertrauen ja nur der Deutschen Bank, ja, und dem Geld, und manche vertrauen ihren Freunden nur, aber vertrauen wir Gott? Und Vertrauen ist, als wenn du jemand ein Schwert in die Hand gibst und darauf vertraust, dass er dich verteidigt. Er kann dich aber auch damit töten. So ist das. Vertrauen ist, als würdest du jemandem ein Schwert in die Hand geben und darauf warten, was geschieht. Und Jesus wird dich immer verteidigen. Er wird dich schützen. Jesus schützt dich. Und Vertrauen ist die stillste Form von Mut. Und es gehört Mut dazu, diese Punkte in seinem Leben anzugehen und eine Antwort zu geben, weil Jesus fragt dich. Und ich denke auch, nach dem Gottesdienst, das kann heute ein Tag sein, da kannst du dich entscheiden und sagen, ja, Jesus Christus, ich will diesen Punkt, in meinem Herzen habe ich ihn, aber ich will ihn auch aussprechen und benennen. Und das kannst du im Gebet tun und dazu lade ich dich ganz herzlich ein, dass du auch erfährst, heute kann ein Wendepunkt in meinem Leben sein. Heute, wenn du die Stimme hörst. Und genauso eine Frage, der ich mich stellen muss, ist auch in mein Leben hineingesprochen worden von Gott. Rudi, wo sind die Väter und die Hirten? Das war die Frage, mit der ich mich zurzeit, ja, wo ich eine Antwort geben möchte. Schon seit längerer Zeit, wo sind die Väter und die Hirten? Wisst ihr, wir haben ja viele Zuchtmeister in Christus, wie es so heißt. Aber wo sind die Väter? Wo sind sie? Und das möchte ich sein. Ich muss eine Antwort geben. Ja, diese Predigt, sie lag mir auf dem Herzen und ich wollte sie euch weitergeben. Und der Bibelvers, der dem zugrunde liegt, den möchte ich euch einfach vorlesen, damit ihr wisst, warum. Im 1. Thessaloniker, Kapitel 2, der Vers 8. So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden seid. Es geht nicht nur um die Information, es geht auch um das Echtsein, um das Herz. Also wenn wir sagen Orthodoxie, also die Rechtgläubigkeit, auch Empathie, das Mitgefühl, ja, diese Herzensangelegenheit, das ist der Grund. Und so ist Gott in Liebe hingezogen zu uns Menschen. Ich möchte meine Predigt schließen mit den Worten aus dem 4. Buch Mose. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.